Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer adventlichen Episode von Resonanz und Replik, eurer kleinen Audiokolumne. Ich bin Steffi.
Und ich bin Micha. Hallo.
Lassen wir mal politische Themen ein bisschen weg. Einfach, wir haben viele Themen gehabt, die jetzt echt bleischwer waren. Bestenfalls könnten wir noch erwähnen, dass Frau Merkel ein Buch geschrieben hat, was ihr alle wisst. Oder dass Christian Lindner versucht, seine Reputation zu retten, indem er noch schnell ein Kind zeugt. Aber könnt ihr woanders hören oder lesen. Wir kümmern uns jetzt mal um die schönen Sachen. Die Sachen, die Laune machen. Das, finde ich, hat dieser Monat einfach verdient, nach dem doch sehr anstrengenden Jahr.
Absolut.
Wir reden über welchen Podcast?
Wir sprechen über Feelings von und mit Kurt Krömer.
Genau.
Und es geht um die Episode vom 12. September dieses Jahres mit dem Titel Moritz bleibt treu, einmal in die Fresse hauen.
Genau. Warum eine September-Ausgabe? Ganz einfach. Das ist ein Podcast, der ist nicht so aktuell, sondern Kurt Krömer bekommt Leute rein. Das ist das Besondere an diesem Format, das erscheint jeden Donnerstag. Und er hat verbundene Augen und erfährt dann quasi erst, wenn er die Augenbinde abzieht, mit wem er spricht. Ich habe schon sehr lustige Situationen erlebt, dass er teilweise nicht wusste, wer die Person ist, die vor ihm ist, was ganz lustig ist, ja. Also, ich glaube, eine der ersten Folgen war mit Herbert Grönemeyer, ne? Mhm. Die haben wir gehört. Ich glaube, das ist eine der ganz frühen, wenn nicht sogar die erste Episode gewesen. Aber er hat schon Leute da gehabt, wo er sagt, hey Mensch, ja, voll cool, dass du da bist. Stell dich doch mal dem Publikum vor. Und dann konnte er dann assoziieren, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, wo er dann gesagt hat, ah ja, ja, ja Mensch. Also war ein cooles Gespräch dann. Aber ja, entsprechend ist es nicht geskriptet, die Themen stehen nicht fest. Das Besondere auch diesem Podcast in Anführungszeichen ist, dass die Gäste Kurt Krömer ein Geschenk mitbringen sollen. Genau. Und je nachdem, manchmal wird es direkt zu Beginn ausgepackt oder wie in der Episode jetzt mit Moritz Bleibtreu, wird es in Anführungszeichen hinter der Paywall ausgepackt.
Es gibt einen Deluxe-Teil dieses Podcasts bei jeder Episode und den findet man bei Amazon Music exklusiv.
Genau, das heißt, ihr müsst euch Amazon Music runterladen, um alles zu hören. Das wird in zwei Teile aufgeteilt, also per se ist Feelings frei zugänglich auf allen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr den Deluxe-Teil hören wollt, dann müsst ihr entweder wechseln rüber zum Music oder das von vornherein da hören und das ist dann auch werbefrei. Wobei ich muss sagen, also ich höre es selten über Amazon Music und habe Werbung eigentlich noch nicht wahrgenommen.
Ja, ist so.
Egal, aber so werben sie. Also sie behalten sich vor, Werbung zu machen, wenn sie in anderen Plattformen sind. Genau, und das ist das Besondere. Tatsächlich, wie gesagt, das Geschenk, was ein sehr lustiges ist, muss ich sagen.
In dem Fall, ja.
In dem Fall, ja. Kleiner Tipp, falls ihr keinen Bock habt, Amazon Prime zu hören, um den Deluxe-Teil zu hören, um zu hören, was das Geschenk ist, hört euch die nachfolgende Folge an. Ich vermute, die haben das am gleichen Tag aufgenommen. Die mit Katrin Bauerfeind, weil die fängt mit dem Geschenk an, was er dann nicht unter Kontrolle hat. Genau, also es ist sehr lauschig. Moritz bleibt treu, Schauspieler. Einer der bekanntesten, würde ich sagen.
Auch schon über 50?
Ja.
Ich bin schockiert.
Mich auch überrascht so. Aber ich finde, er hat immer noch diesen jugendlichen Charme, so ein bisschen auch dieses Spitzbübische und sowas. Der ist halt so lässig. Gibt mir Hoffnung für die Zukunft.
Dass ich noch Lässigkeit entwickle, oder was meinst du?
Ich war eigentlich auf mich selbst gemünzt, aber okay. Ja. Auch für dich wünsche ich mir, dass du wie Moritz bleibtreu wirst.
Also es ist eine sehr launige Folge, Es ist eigentlich immer launig mit Kurt Krömer,
das stimmt.
Weil da schon drauf geachtet wird, da wird jetzt kein Julian Reichelt eingeladen. Ja, wer die Situation kennt, wie Krömer seine TV-Karriere erstmal, ich sag mal, pausiert hat. Ja.
Ja, wie er geschmissen hat, muss man sagen. Nach Julian Reichelt hatte er keinen Bock mehr. Es geht um seine RBB-Sendung Che Krömer, sein Interviewformat. Und da hatte er jetzt irgendwann ja auch die Schnauze voll. Ich glaube, das sagt er auch ganz am Anfang bei Feelings, geht er darauf ein. Bei einer der ersten Episoden.
Bei einer der allerersten, genau. Ja, alle Folgen sind launig. Die hier haben wir einfach rausgepickt, weil sie uns beiden gut gefallen hat, weil wir Moritz Bleibtreu mögen. Und weil es um eine Welt geht, die jetzt hier nichts mit Politik oder sonst was zu tun hat. Es geht um die Welt der Schauspielerei.
Genau, Film und Fernsehen. Ganz kurz noch zu, wie das Format ein bisschen aufgebaut ist. Also nicht nur, dass er eine Augenbinde hat. So als Warm-up hat er immer so ein paar Minuten. Und deshalb müsst ihr dem Podcast, wenn ihr den hört, auch, ich glaube, 6 Minuten Zeit geben, bis dann Moritz Bleibtreu tatsächlich auftaucht. Und er erzählt immer so einen Schwank aus seinem Leben oder einfach ein paar Gedanken. Und weil das die erste Episode nach seinem Sommerurlaub ist, er erzählt es auch, war er halt extrem gut gelaunt. Er erzählt dann so ein bisschen, ne?
Und, weißt du, weil ich bin gut drauf. Ich kann das wegquatschen. Das könnt ihr euch vielleicht mal aufschreiben. Erster Tag nach dem Urlaub, ruhig Idioten einladen. Das ist, wird weggequatscht. Das ist mir egal.
Es geht um Film und Fernsehen, aber nicht nur, sondern ich finde, sie sprechen ein paar gesellschaftlichen Themen an. Zum Beispiel, wie man umgeht mit Lob und Kritik hier in Deutschland aus der Perspektive eines Schauspielers.
Ja, genau. Also das ganze Problem der Identifikation, das wird so genannt, ist ganz spannend, das zu verstehen, weil irgendwo schwingt ja dann halt auch bald 80 Jahre jetzt nach Ende des Zweiten Weltkriegs halt immer noch diese Auswirkungen der Nazi-Diktatur schwingen halt mit. Und in dem Kontext hier bei so banalen Themen wie Lob wird nur so tuschelnd dann, wenn überhaupt, verteilt. So ganz zurückhaltend.
Ja, er macht ein Beispiel, dass er im Restaurant mal angesprochen wurde und man zugeflüstert hat, wie begeistert man von ihm ist. Wo er sagt, das kannst du doch auch laut sagen, so, ne? Es ist doch jetzt nicht peinlich, mir zu sagen, dass du mich toll findest, so, ne? Und er sagt, das wäre jetzt in Frankreich oder in den USA, natürlich in den USA, ganz anders.
Und das ist jetzt eher die Publikumsseite.
Perspektive,
Aber es geht dann auch nochmal um die Kunstszene, um die Film- und Theaterlandschaft selbst, wo, ich sag mal, Leichtigkeit fehlt.
Ja, er nähert sich diesem Thema von verschiedenen Seiten an. Es geht auch um das Thema internationale Karriere und der Umgang damit innerhalb der Szene. Das fand ich sehr spannend. Also ein Beispiel war Franka Potente. Sehr bekannt geworden mit ihrem Film oder als Hauptdarstellerin von Lola Rent. Daraufhin startete eine ziemlich steile Karriere in Hollywood. Sie hat mit Matt Damon zusammengearbeitet, mit anderen großen Schauspielern, war auch mit Elijah Wood zusammen. Und dann erzählt er halt, dass praktisch in der Szene dann so gesprochen wird, so von wegen, ah ja gut, die ist jetzt halt in den USA, ne? Die ist jetzt was Besseres, so Hollywood. Und dass man da so einen Dünkel entwickelt und die auch dann abschreibt, die erfolgreich sind, also für den deutschen Markt, die erfolgreich international sind. Daraufhin erzählt Kurt Krömer auch eine interessante Geschichte, dass er nämlich Christoph Waltz getroffen hatte. Er hatte irgendwie eine Laudatio auf ihn gehalten und hat ihn dann getroffen am Rande einer Preisverleihung. Und sagt noch zu ihm, hey Mensch, wenn du in Berlin bist, dann komm doch mal zu mir in die Sendung, wenn du Bock hast und so. Und dann sagt er, hat der Waltz sich wohl voll gefreut, weil er sagt, ne, seitdem er seinen ersten Oscar hat, kommen praktisch keine Anfragen mehr aus Deutschland.
Ja, auch. Also irgendwie total schräg.
Das hat ja den Bleibtreu selbst, ich will nicht sagen betroffen, aber er hat gesagt, er war sehr lange international unterwegs, was keiner mitbekommen hat. So.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht. Ja, tatsächlich. Also das spricht ja auch für die, nicht nur die Szene, sondern in der Conclusio ja auch über die Berichterstattung, die Journalisten, die Filmkritiken machen, whatever, über Entertainment berichten, dass sie den auch quasi aus dem Blick verloren haben. Und er hat wohl zwischen 2008 und 2015, 16, sagt er, viel international gedreht und war auf dem Filmfest in Venedig, um seinen neuen Film vorzustellen, den er gedreht hat. Er selber war Teil der Pressekonferenz, also hat mit die Pressekonferenz gegeben, Bleibtreu, und dann war da ein Journalist und der auf dieser Pressekonferenz war, trifft den Bleibtreu und sagt, Mensch, Herr Bleibtreu, was machen Sie denn hier?
Und er hat dann irgendwie aufs Plakat gezeigt, gucken Sie mal, da steht mein Name. Also es ist...
Ey, lustig.
Es ist wirklich grotesk. Auch super, wie sie dann später darüber sprechen, dass es tatsächlich Journalisten gibt, die zu solchen Presseterminen kommen, wenn ein neuer Film vorgestellt wird und sagen, ja, ich habe jetzt den Film gar nicht gesehen, können Sie mir kurz sagen, um was es geht?
Fassen Sie doch mal kurz zusammen.
Was ja irgendwo zwischen absoluter Unverschämtheit und absoluter Unprofessionalität anzuordnen ist. Also es ist ja Wahnsinn.
Ich finde,
Wahnsinn.
Das existiert super nebeneinander, Unverschämtheit und Unprofessionalität in dem
Gehen Fall. Hand in Hand.
Okay. Genau. Ich finde es witzig, wie dann Bleibtreu erzählt, also er sagt, ich habe den auch nicht gesehen. So. Kann ich nicht sagen, habe ich selber nicht gesehen. Ich habe nur mitgemacht, aber ich habe den Schnitt noch nicht gesehen. Ich meine, geiler kannst du dem auch nicht begegnen. Und ich meine, du verschwendest ja auch die Zeit der Schauspieler, so, ne?
Du verschwendest die Zeit der Schauspieler, aber auch für was fickt dich deine Redaktion? In Zeiten von knappen Budgets überall und zurückgehenden Einnahmen bei den Magazinen und den, also ich sag mal, den regulären journalistischen Formaten, frage ich mich dann echt, was macht so ein Journalist, Journalistin beruflich? Wobei meine Vermutung wäre, dass sowas im Zweifelsfall Männer bringt. Unvorbereitet irgendwo hinzugehen und zu sagen, können Sie das mal kurz zusammenfassen. Ist so meine Erfahrung. Ich bin jetzt nicht in der Medienbranche, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Zuhörerinnen.
Also ich kann ja, was das Thema betrifft, nur aus meinen frühen journalistischen Anfängen berichten. Die sind ja noch länger her sozusagen. Oh Gott. Aber ich bin jünger als Bleibtreu, kann man noch sagen. da habe ich das je nach Magazin. Ne? Also ich habe für die Journalie gearbeitet, ja, so ein bisschen Yellow angehaucht, so. Und da kamen laufend immer irgendwelche Einladungen zu Pressekonferenzen, Promotion-Terminen und sowas rein. Als ich noch Praktikantin war, hatte ich die Aufgabe, die ganzen Briefe zu öffnen, Posteingang. Das war ja damals noch sehr Papier. Also wir reden jetzt von der Zeit Anfang 2000er. Und dann habe ich sortiert, also ich sollte schon vorsortieren nach relevant oder irrelevant, wo ich dann dachte so, who am I to decide, ja. Und meistens wurde 2/3 von dem, was ich als relevant ins Relevantkörbchen gelegt habe, dann auch nochmal aussortiert, so von wegen, machen wir nicht, haben wir keinen Bock drauf oder ja, nee. Und dann habe ich gefragt, ja Mensch, kann ich nicht mehr hier oder da sonst, ja haben wir keinen oder so. Also oft sind es dann auch so, wir müssen es machen, haben aber selber keinen Bock drauf, also die leitenden Redakteure oder Ressortleiter. Und ich habe das Gefühl, dass das manchmal auch so ein bisschen lieblos als Chronistenpflicht dann mitgenommen wird und dann irgendjemand, der, ey Mensch, hast du heute Nachmittag Zeit, ey, da ist eine PK, fahr da mal hin. Also ich will nicht nur sagen, Männer sind schlecht vorbereitet oder sowas, sondern es geht auch um den Umgang in der Redaktion mit sowas. Und so bin ich selber auch dann auf Pressetermin gelandet, von Terminen, die eigentlich schon als kriegen wir nicht mehr ins Heft oder ist nicht so wichtig, weil wir haben eine wichtigere Geschichte. Oh, da ist was geplatzt. Steffi, kannst du mal? Und teilweise so, geht in einer Stunde los, du fährst eine halbe Stunde mit der U-Bahn hin, geh da mal hin. Da habe ich mich auch teilweise schlecht gefühlt. So, ne? Und also auch so kann ein Pressetermin zustande kommen.
Interessant.
Ja. Und dann sitzt man vor Johanna Christine Gehlen. Und am Ende des Tages, aber ich war jung, am Ende des Tages hat sie mich interviewt. Und die muss sich auch verarscht gefühlt haben. Und ich war auch in so eine unangenehme Situation geschmissen worden.
Grüße gehen raus. Also ein weiteres Thema, über das die beiden sprechen, ist die, ja, ich sag mal, die veränderte Filmlandschaft durch die Streamingportale und dadurch die Serien, ne, das serielle Erzählen. Mhm. Und da schon mal super, Moritz Bleibtreu mit dem Bekenntnis, er ist kein Seriengucker.
Ja, geil.
Und dann geht's so zwischen ihm und Kurt Krömer so hin und her. Merkt man dann auch wieder die Generationen, weil die beiden auch Kinder der 70er, 80er kommen dann mit hier Schwarzwaldklinik und Lindenstraße, also was halt so deutsche Serien gewesen sind, die man so ein bisschen noch kennt, die aber halt alle seicht waren, ja, diese Drombuschs und so ein Zeug. Und gehen dann über quasi in diese moderne Streaming-Welt. Und ich finde es dann halt einfach super lustig, weil ich habe zuletzt Moritz Bleibtreu wahrgenommen mit der Serie Victor Brings auf Amazon. Mhm. Und wahrscheinlich war er Thema Cross-Promotion vielleicht auch deswegen bei Krömer zu Gast.
Kann ja, sie nicht sprechen ja auch über die Serie, ne? Weil er da selber einen Berliner mimt.
Und gar kein Berliner ist.
Genau.
Auf jeden Fall ist das wirklich interessant, weil auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert wird, welche Macht eben die Portale haben, die Streaming-Anbieter. gegenüber den Schauspielern auch.
Man muss kurz dazu, bevor wir darauf tiefer eingehen, auch sagen, und das ist ja auch Thema im Podcast, Moritz Bleibtreu hatte natürlich eine sehr berühmte Mutter, Monika Bleibtreu, selbst Schauspielerin und ist da auch geprägt, natürlich aus einem Umfeld. Also er erzählt auch, dass damals Schauspieler, gerade Theaterschauspieler, auch versucht haben zu vermeiden, in Serien zu spielen, damit nicht sowas passiert wie zum Beispiel mit Klaus-Jürgen Wussow, den man dann nur noch als Professor Brinkmann der Schwarzwaldklinik wahrgenommen hat und er diese Rolle nie wieder ablegen konnte sozusagen. Also man hat ihm einfach nichts anderes mehr angeboten, zugetraut etc. und seine
war dann bei Klinik unter Palmen auch noch am Start, ja.
Aber auch wieder als Arzt.
Ja, ja, genau.
Ja, ja. Also, ne? Das ist einfach anderes Setting, aber.
Auch schon geil, wenn halt die Leute auf der Straße ansprechen und nach herzlichem Rat und Rezept fragen.
Ja, stimmt.
Aber auch irgendwo tragisch natürlich.
Ich glaube, dass Bleibtreu deswegen auch so ein bisschen geprägt ist von eben dieser Entwicklung und auch welche Erfahrungen die Generation davor auch mit Engagements in Serien umgegangen ist. Genau. Und dann kommen wir jetzt natürlich zum Thema Neuzeit. Das ist auch ein großer Aspekt. Sehr interessant, wie sich das Ganze entwickelt hat. Auch die Perspektive eines Schauspielers. Also er sagt ganz klar, ne, die Streaming-Portale haben auch neue Jobs gebracht. Mehr Jobs wurde viel mehr produziert auf der einen Seite, ne?
Ja.
Und er ist dankbar. Ja, und auf der anderen Seite hat sich die Art und Weise, Film und Fernsehen zu machen, Serien zu machen, Filme zu machen, komplett verändert, um nicht zu sagen, auf den Kopf gestellt.
Inwiefern?
Moritz Bleibtreu hat es quasi aus der BWL sozusagen erklärt, wo seine Frau nämlich angesiedelt ist beruflich. Und die hat ihm das erklärt, dass sich das Filmbusiness verändert hat von Bottom-up zu Top-down. Er macht ein Beispiel. Du hast eine Idee, machst einen Laden auf, verkaufst Döner und sagst, ey, das ist was Geiles, ich biete euch was an. Also die Idee kommt von unten und wird nach oben hin sozusagen angeboten, vermarktet. Und wenn es gut läuft und gut angenommen wird, entsprechend mehr. So, und jetzt sagt er, das Business hat sich umgekehrt von top down. Das heißt, es wird jetzt nicht dem Publikum etwas Neues angeboten, was es probieren soll von unten. So Filmschaffende haben eine Filmidee, starten was und gucken, wie gut es angenommen wird, sondern es ist jetzt andersrum. Die Filmproduzenten, die Streamingdienste, die recherchieren die Bedürfnisse der ZuschauerInnen und sagen, okay, im Moment ist das Genre sehr gefragt, wir machen jetzt so ein Konzept und man versucht sich dem Zuschauerwunsch anzupassen.
Also bottom-up?
Nee, top-down.
Okay.
Also die Filmidee kommt von oben und nicht mehr von unten sozusagen. Und sie machen ein Beispiel, wo sie meinen, dass es ein Paradebeispiel dafür ist, wie heute Serien konzipiert entwickelt werden. Und das ist Maxton Hall. Auch mit der Begründung, es wird jetzt so ein Format erstellt, in der Hoffnung, es möglichst lange laufen zu lassen. Und es hat auch Konsequenzen für die Schauspieler und Schauspielerinnen, wenn sie sich auf eine Serie einlassen.
Ja, und in dieser Option hat er kein Mitspracherecht. Das heißt, was der Laden jetzt in dieser zweiten Staffel zum Beispiel auch mit deiner Figur macht, kannst du nicht wissen. Und du kannst dazu auch nicht Nein sagen. Das heißt, wenn die sagen, okay, in der zweiten Staffel kommt deine Figur 4 Tage vor und stirbt dann, kannst du nicht sagen, das mache ich nicht. Wenn die sagen, deine Figur ist jeden Tag dran, dann wird das passieren.
Ja, spannend, wie hier sich eine Welt verändert. Und welche Vorteile das hat, aber auch welche Nachteile.
Ja, also er sagt ja auch, dass es Vorteile hat, ne? Also gehen wir jetzt nicht den ganzen Podcast wieder, aber ihn betrifft es ja direkt selber, weil er zum Beispiel bei Amazon Viktor Brinks macht.
Genau.
Zum Zeitpunkt dieses Podcasts aus September stand noch nicht fest, ob es eine zweite Staffel geben wird.
Das ist ja bei ganz vielen Amazon-Produktionen so, dass man dann nicht weiß, wie es weitergeht. Fällt mir bei Amazon immer noch stärker auf als bei Netflix zum Beispiel, weil die ja auch wirklich tolle Serien mal nicht fortsetzen.
Das stimmt. Also ich habe das auch mal gelesen, dass Amazon viel schneller die Reißleine zieht, wenn sie den Eindruck haben, die sind nicht profitabel genug. Was ich auch interessant finde, ist, also sie sind sich einig, die beiden, dass es immer sowas wie Indie-Formate geben wird, wo Leute sich ungeachtet des Kundenwunsches sich Gruppen formieren werden und eigene Formate machen werden. Also es geht dann um so Themen wie Formatentwicklung, ne? Wo können wir da hin? Und dann sprechen sie zum Beispiel an, Moritz Bleibtreu sagt, wenn man zum Beispiel so eine Nische bedienen würde wie Angler und die jetzt entscheiden, wir machen jetzt eine Serie über Angler, sagt er, das würde in Deutschland wahrscheinlich so gar nicht funktionieren, weil interessiert hier nicht so viele, aber er sagt, es hat ein ganz anderes Niveau, wenn du das halt auf internationale Ebene hebst, wie zum Beispiel Netflix oder Co. und Co., die halt generell eine internationale Distribution haben und plötzlich erreichst du global Angler und dann kann das schon wieder ganz anders funktionieren. Und ich musste da an Netflix Damengambit denken oder Gambit, diese Schachserie, die ja auch wirklich dieses Nerd-Thema, sage ich mal, was ja auch eher als nischig angesehen wird, so ein Flächenbrand an Interesse von Schach hervorgerufen hat, weltweit.
Also ich kann immer noch kein Schach. Opa, tut mir leid. Aber die Serie war mega. Sehr interessant fand ich den Gedanken, man sieht irgendeinen Gegenstand im Bildschirm. Während man die Serie guckt, klickt drauf und kann den direkt bestellen.
Ja, krass, das ist dann halt diese wirklich endgültige Kommerzialisierung.
Und gläsern werden und keine Ahnung. Also es ist ein ganz weites Feld und bietet natürlich für Product Placement dann auch nochmal ganz neue Möglichkeiten.
Was Moritz Bleibtreu per se als Kritik dann auch hat, ist, dass er befürchtet, dass halt ganz viel verloren geht oder auf der Strecke bleibt und diese Innovationsfreude dann absolut zurückgeht. Lass es mich so formulieren. Also er hat es anders gesagt, er hat es so gesagt.
Wir definieren Geschmack. Ja. Das ist ja das, was die Sex Pistols gemacht haben, was die Rolling Stones gemacht haben, ja, was all die gemacht haben. Die haben Scheiß darauf gegeben, ob das jemandem gefällt oder nicht gefällt. Ja. Die haben das im Gegenteil. Die fanden es sogar ganz geil, wenn es erstmal nicht gefällt. Ja. Und sie haben damit Geschmack erfunden. Ja. Und das ist der große Unterschied.
Und zahlt eigentlich genau darauf ein, ne, dass die Entwicklung jetzt in die gegenteilige Richtung geht.
Ich glaube aber, dass die Leute sich dann irgendwann satt sehen und das nicht mehr funktioniert und dann kommt was Neues. Es wird immer diese Situation meiner Ansicht nach geben, wo neue Player mit neuen Ideen irgendwie kommen.
Ich glaub,
so wie hier die Discounter, finde ich, ist ein super Beispiel. Junge Leute, die sich da was ausdenken, vergleichsweise Low Budget umzusetzen. Und hoffentlich gibt es eben immer Entscheidungsträger, die dann auch das Geld locker machen in der Situation.
Und der Sachen eine Chance geben, ja. Also die haben ja auch lange gesägt, um dorthin zu kommen, sozusagen. Ich habe die Geschichte mal gelesen und ein Interview auch über die Belton-Brüder und ihre kleine Produktionsfirma und wie sie wirklich hart gearbeitet haben und immer wieder angeklopft haben, vor allen Dingen bei Christian Ulmen, den bei jeder Gelegenheit bei Instagram getaggt haben, auch um auf sich aufmerksam zu machen. Und irgendwann nach Jahren hat er sich mal bei denen gemeldet und hat gesagt, okay, lass uns mal was probieren. Und so sind die Discounter quasi zu Amazon gekommen.
Dieses Disruptive wird es immer wieder geben, oder? Und nicht nur irgendwelche gefälligen Dinge.
Und das ist die Geschichte bis zum Deluxe-Teil, sage ich mal, die wir euch sehr ans Herz legen können. Also es ist sehr launig. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu sehr die Kritikpunkte in diesem Podcast wiedergebracht, so, weil es gibt auch sehr lustige Momente. Ich musste immer wieder lachen, weil es auch eine gute Situationskomik zwischen den beiden gibt.
Ja, die haben eine gute Dynamik einfach.
Voll. Ne? Voll.
Und vielleicht erfahrt ihr am Ende des Podcasts, ob Kurt Krömer jetzt die Telefonnummer von Moritz Bleibtreu bekommt.
Genau. Muss ich jetzt fragen, ob wir den empfehlen?
Also diese Episode auf jeden Fall. Ich finde auch, das Format grundsätzlich kann man immer hören.
Absolut.
Weil es braucht keine Vorbereitung. Es ist etwas, was die Laune aufhält und ist für mich einfach immer wieder nice, da irgendwie reinzuhören. Würde ich mir auch fast mehr Formate in die Richtung wünschen. Ja, braucht man natürlich den richtigen Moderator auch. Also es hat eine Leichtigkeit und ist dann gut konsumierbar.
Also tatsächlich das Schöne ist einfach, dass sich da Gespräche entwickeln, von denen man gar nicht weiß, also die Protagonisten auch gar nicht wissen, wohin das Gespräch geht, einfach weil es ungeskriptet ist. Also zwei Leute sitzen in einem Raum und wahrscheinlich dient diese Geschenkidee, dass der Gast was mitbringt, Kurt Krömer, als Icebreaker.
Ja, und wenn man den Icebreaker nicht braucht, wird erst in dem Bonusteil ausgepackt.
Genau. Aber es ist ein lustiges Geschenk. Also manche haben auch normale Sachen, sage ich mal, dabei, aber das ist ein lustiges Geschenk. Das habe ich nicht kommen sehen. Also wie gesagt, falls ihr...
Ich fand es nur super, weil wer hat das Geschenk besorgt?
Seine Frau.
Wer hatte die Idee dafür?
Seine Frau.
An welche Beziehung erinnerte dich das?
Ich weiß nicht, was du meinst. Also es freut mich, dass jemand wie Moritz Bleibtreu einfach, das ist ein normaler Mann mit einer normalen Beziehung und die Frau macht sich Gedanken und besorgt ein Geschenk. Ja.
Das war's für heute mit Resonanz und Replik.
Das war die erste Christmas Edition. Es werden noch 3 Folgen für den Rest des Monats, werden wir euch mit ein paar Glöckchen besinnen. Habt noch eine schöne 2. Adventswoche und wir hören uns am Morgen nach dem 3. Advent.
Bis dahin. Bis tschüss.
Dann. Tschüss.